Wir haben, das wissen Sie, auch in unserem Wahlaufruf, der am 6. September veröffentlicht wurde und auch verlesen wurde, einige Dinge genannt, die uns wichtig sind. Wichtig jetzt über die Wahl hinaus, nämlich für den künftigen Bundestag. Denn dass wir uns alle große Sorgen machen durch die Höhe der Staatsverschuldung, die jetzt da auf rund 2 Billionen Euro angewachsen ist. Es geht nicht darum, nun zu kritisieren, dass in der Finanzmarktkrise gehandelt werden musste. Und es ist gut, dass gehandelt wurde. Aber es geht darum, auch jetzt schon zu überlegen, dass wir all diese Lasten nicht allein den nachwachsenden und nachkommenden Generationen überlassen dürfen, sondern jetzt schon zu schauen, wie können mögliche Konzepte, realistische Konzepte zum Abbau der Schulden auch aussehen. Das ist eine Anfrage, die wir an die Parteien gestellt haben, eine Anfrage, die wir auch an die neue Bundesregierung, an den neuen Bundestag stellen werden. Ein anderer Punkt ist die Frage des Arbeitsmarktes, die Arbeitslosigkeit reduziert werden muss. Da sind sich alle Parteien einig. Und es geht auch darum, wirklich darauf zu schauen, dass Arbeit mehr bedeutet als Geld verdienen, sondern zugleich auch heißt, am gesellschaftlichen Prozess teilhaben zu können. Und darum ist es wichtig, diese Frage nicht zurückzustellen. Was uns ein Anliegen ist, sind die Bereiche Familie und Bildung. Ich habe schon auch öffentlich gesagt, dass nach meiner Einschätzung das Thema Familie, das Thema Bildung in den Wahlreden zu wenig angesprochen worden ist. Offensichtlich hat man sich nicht davon versprochen, dass nun sehr viele das auf ansprechbar sind. Und wir brauchen einen Bundestag, eine Regierung, die sich auch künftig um die Förderung und den Schutz von Ehe und Familie einsetzt, die tatsächlich auch ernst macht damit, wenn unsere Bundesrepublik eine Bildungsrepublik werden soll. Denn bei der Bildung geht es tatsächlich, dem Menschen zu helfen, in der Gesellschaft seine Aufgabe wahrzunehmen und die künftige Generation in die Lage dazu zu versetzen. Bildung ist immer auch Investition in die Zukunft. Und das dürfen wir nicht vergessen, daran wollen wir auch erinnern. Wir haben auch über die Frage der Globalisierungsgerechtigkeit und den Schutz des Lebens gesprochen, denn es geht tatsächlich weltweit darum, den Kampf gegen Hunger, Armut und Krieg und gegen die Auswirkungen des Klimawandels dann weiterzuführen. Das darf nicht unterlassen werden. Deswegen werden wir auch die Politik in dem Bereich in Zukunft sehr aufmerksam beobachten. Allerdings auch bereit sein, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, wenn es darum geht, Dinge auch darzulegen, wie es etwa ein Blick auf die Globalisierung um Papst Benedikt in seiner Enzyklika dann dargelegt hat. Oder wir werden selbstverständlich immer nach wie vor eintreten für den Schutz des Lebens, auch dort, wo es um die ganzen Fragen der Fortpflanzungsmedizin, der Embryonenforschung, der Abtreibung und der Euthanasie geht. Anwalt des Lebens zu sein, das ist uns als Kirche aufgetragen. Gestatten Sie mir in dem Zusammenhang eine kleine Anmerkung. Am vergangenen Mittwoch habe ich im Deutschlandradio ein Interview gegeben und darin habe ich die Parteien allgemein zu mehr Ehrlichkeit im Wahlkampf aufgerufen sowie eine Besinnung auf christliche Werte angemahnt. Das Vertrauen, das die Menschen in die Politiker setzen, das darf nicht enttäuscht werden. Ich habe mich dabei weder für noch gegen eine bestimmte Partei ausgesprochen, wie das die Nachrichtenagentur AFP weiter verbreitet hat. Wir wollen, dass die Bürger als mündige und erwachsene Menschen selber entscheiden, wen sie wählen. Freilich, sie sollen dabei genau überlegen, welche Partei, welches Programm sich nach ihren eigenen Vorstellungen in den Politikbereichen besonders gut bewährt und für die wir sensibilisiert haben. Die ideale Partei, die all meine eigenen Vorstellungen in die Praxis umsetzt, die wird es wohl in dieser Welt nie geben. Aber wichtig ist, zur Wahl zu gehen und dadurch zu zeigen, dass man mitgestalten will. Und ich werde auch am kommenden Sonntag, wenn ich im SWR 2 das Wort zum Sonntag spreche, auch nochmal daran erinnern, dass der, der unsere Gesellschaft mittrage, mitgestalten will, dann oben die Chance des Wahlrechts auch nutzen soll. Sie werden verstehen, dass wir natürlich auch gemeinsam über die Frage Finanzmarkt und Wirtschaftskrise gesprochen haben. Es ging darum, eine erste Auswertung unseres Studienhalbtages von der Frühjahrsvollversammlung in Hamburg einfach mal vorzunehmen und damit zu schauen, wie ist die Entwicklung weitergegangen. und der Vorsitzende der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen, Erzbischof Dr. Reinhard Marx, hat dann über die Erarbeitung eines Orientierungstextes zur Finanz- und Wirtschaftskrise informiert. Ausgangspunkt des Textes ist ein grundsätzliches Bekenntnis zum Wirtschaftskonzept der sozialen Marktwirtschaft, verbunden allerdings mit der Forderung, angesichts der globalen Veränderungen der wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen dieses Konzept weiterzuentwickeln. Es greift damit ein zentrales Ergebnis des Studienhalbtages auf. Voraussetzung ist natürlich eine Analyse der tiefer liegenden Ursachen der Krisen, auch der Methoden zu nachhaltigem wirtschaftlichem Handeln und der Gefahren der Krisenbewältigung. An diese grundlegenden Feststellungen schließen sich vier konkrete Überlegungen an: die Orientierung für die Neuordnung der Finanz- und Wirtschaftsordnung, für die Bewältigung der Wirtschafts- und besonders der arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen, für die Überwindung von Krisen in Entwicklungsländern sowie für den Umgang mit den gewaltigen Belastungen des Staatshaushaltes bieten. Wir haben noch keinen Text verabschiedet, wir sind mitten in der Erarbeitung. Wir hoffen, dass wir in diesen Text bei der nächsten Sitzung des Ständigen Rates verabschieden können, sodass er noch in diesem Jahr erscheinen wird. Denn es ist wichtig, uns bald zu Wort zu melden, damit das dann auch einfließen kann in die Gestaltung nun eben der künftigen Bundesregierung. Ich war bei der Öffnungspressekonferenz am vergangenen Montag nach den Aussichtszahlen gefragt worden. Und ich habe sie selbstverständlich auch genannt. Denn wenn ich die Zahlen weiß, dann gehört es dazu, auf eine Frage auch eine ehrliche Antwort zu geben. Es ist nun sehr stark über diese Frage nun auch in der Öffentlichkeit gesprochen worden. Und das ist auch recht so. Einerseits ist das Positive, wir haben eine gleichbleibende hohe Zahl von Taufen und Erstkommunionen. Wir haben allerdings feststellen müssen, dass die Zahl derer, die unsere katholische Kirche verlassen haben, gestiegen sind. Es sind die Zahlen von 2008, die ich Ihnen genannt habe, 123.000, 2009 haben wir noch keine. Im Jahr zuvor, halt 121.000, im Jahr zuvor waren es 93.000. Sie wissen, dass das nun ein Problem der beiden Kirchen ist, der katholischen, evangelischen Kirche. In der Regel war es in den letzten Jahren so, ich sage das nicht zur Entlastung, denn das hilft mir wenig, dass bei der evangelischen Kirche die Aussichtszahlen um ein Drittel höher waren als bei der katholischen Kirche. Das zeigt, dass die Probleme auch in vieler Hinsicht wohl gemeinsam sind. Darum ist es richtig zu fragen, wie weit die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation dazu beitragen kann, dass Menschen, die vielleicht weniger Bindung an die Kirche haben, dann auch dem Rat mancher Steuerberater auch folgen, um die Kirche zu verlassen. Die andere Frage ist auch, wie weit die Bindung an Institutionen bei uns insgesamt zurückgeht, was etwa auch die Gewerkschaften, die politischen Parteien spüren, dass sich auch auf die Kirchen dann durchschlägt. Es gibt in dem religiösen Bereich einen gewaltigen Pluralismus in unseren Tagen. Das ist mir bei meiner Reise in Nigeria besonders aufgefallen, wie viele sich da melden, wie viele Wahlmöglichkeiten da angeboten werden, sodass dann es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass ich in eine Religion hineingeboren werde, eine Konfession mein Leben lang bleibe. All diese Dinge mögen mitspielen. Wir sind dabei zu prüfen, können wir noch näher und noch mehr darüber in Erfahrung bringen, wo sind dann eventuell auch spezifische Probleme, die die katholische Kirche und evangelische Kirche für sich betreffen. Diese Frage bedrängt mich, ich sehe mich aber nicht in der Lage, ohne eine genauere Untersuchanalyse darauf eine Antwort zu geben. Ich wollte es aber nennen, damit Sie spüren, so etwas ist für uns schmerzlich, wenn Menschen unsere Kirche verlassen. Und damit zugleich ist das natürlich auch ein theologisches und pastorales Problem. Wir erreichen durch unseren Dienst eben einen Teil der Gläubigen und müssen uns fragen, wie eine missionarische oder mehr missionarische Pastoral stärker noch auf Menschen zugehen kann, um den Glauben zu stärken und den Glauben zu erschließen, auch Menschen zu zeigen, was der Wert des Glaubens ist, bis hin, welche gesellschaftlichen Leistungen auch unsere katholische Kirche oder beide Kirchen treffen oder erbringen. Und dieser Herausforderung, der wollen wir uns stellen und wollen wir uns auch vermehrt stellen, denn das ist klar, Sie werden spüren, das ist eine Frage, die auch die Zukunft unserer Kirche betrifft. Ich möchte noch ein anderes aktuelles Thema, über das wir ausführlich gesprochen haben, aufgreifen, die Frage der ehemaligen Heimkinder und wie da nun die Entwicklung ist. Die Deutsche Bischofskonferenz hat von Beginn an sich konstruktiv und ergebnisoffen an den Beratungen des runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren in Berlin beteiligt. In einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. Juni habe ich klargestellt, dass sich die katholische Kirche mit aller Kraft für größtmögliche Transparenz bezüglich der Heimerziehung in Deutschland in der Nachkriegszeit einsetzt und den Betroffenen Unterstützung bei der Aufklärung anbietet. Um mich persönlich selbst über Schicksale von ehemaligen Heimkindern zu informieren, habe ich am 19. August 2009 mit einigen Frauen und Männern mich getroffen, die in katholischen Kinder- und Erziehungsheimen untergebracht waren. Es war ein vertrauliches Gespräch. Die Vertraulichkeit war vorher vereinbart worden. Daran werde ich mich auch halten. Es war für mich auch eine wichtige Begegnung, unmittelbar im Gespräch mit Betroffenen zu erfahren, wie sie das Ganze erlebt haben, wie sie es aus ihrer Sicht darstellt. Denn wenn man das nun unmittelbar einander gegenüber sitzt, Auge in Auge, und spürt, wie die Betroffenheit ist, was das Leiden bedeutet, dann ist es nochmals anders, als wenn wir das natürlich lesen. Das heißt nicht, dass ich nicht dann auch die schriftlichen Dinge gelesen habe, aber es war eine gute Atmosphäre. Und die Deutsche Bischofskonferenz, der Deutsche Caritasverband und die Konferenz der Deutschen Ordensoberen, die sind ja die Träger dieser Heime, waren weitgehend die Orden oder Caritas, ja weniger die Diözesen, die engagieren sich bereits in vielfältiger Weise, um mehr Klarheit über die Diözesen in den katholischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendfürsorge der Nachkriegszeit zu erhalten und die Betroffenen bei der Aufarbeitung ihrer Biografien zu unterstützen. Es geht tatsächlich darum, die eigene Biografie und das Aufarbeiten des, was jemand erlebt und erlitten hat, das Primäre sind zunächst nicht die finanziellen Fragen. Wesentliche Bestandteile dieses Engagements sind, neben den unterschiedlichen Initiativen zur Aufarbeitung durch katholische Einrichtungen und ihre Träger, auch die Förderung eines Projekts an der Universität Bochum zur Erforschung der kirchlichen Heimerziehung in der frühen Bundesrepublik Deutschland. Und unser nachhaltiger Appell an alle Träger, die Akteneinsicht durch die Betroffenen nach Kräften zu unterstützen. Und um den Betroffenen noch besser bei der Aufarbeitung und Verarbeitung ihrer Biografie zu helfen, denken wir an einen weiteren Ausbau des Engagements unserer Kirche. Die seelsorgliche, die therapeutische Begleitung und Hilfe soll gestärkt werden. Und wir prüfen seit auch die Möglichkeit, bundesweit eine Hotline für Betroffene aus katholischen Heimen einzurichten. Und durch diese Hotline könnte das Angebot von Gesprächen und ersten Gesprächen und wenn notwendig die Vermittlung möglichst passgenauer Hilfsangebote wird der therapeutische Beratung sein. Betroffene können bei Bedarf Kontakte zu den jeweiligen Trägern der Einrichtung bzw. ihren heutigen Rechtsnachfolgern erhalten. Wir wollen den Leuten sagen, wohin sie sich wenden können. Uns liegt diese Idee deshalb auch am Herzen, weil dies eine gute Möglichkeit wäre, in persönlichen Gesprächen mit Betroffenen die Vergangenheit und die tatsächlichen Geschehnisse kennenzulernen und so eine gemeinsame Aufarbeitung zu ermöglichen. Und wir setzen uns mit der Vergangenheit auseinander und wollen herausfinden, wie groß das Unrecht tatsächlich ist, was geschehen ist. Ich werde mich deswegen auch mit den Vertretern des Vereins treffen, selbstverständlich. Ich werde auch mit der Leitung des Runden Tisches mich persönlich austauschen, um damit auch zu zeigen, dass sie in einer Frage, die uns nicht einfach die wir beiseite schieben, sondern die auch wie im ganzen Ernst, in der ganzen Betroffenheit wahrgenommen wird, auch wenn ich jetzt noch nicht sagen kann, wie es am Ende dann alles nochmal da sein wird. Aber wir sind an der Sache dran, auch zeitnah, und werden nichts tun, um das hinauszuschieben, im Gegenteil. Und wir motivieren, ermutigen alle unsere Einrichtungen, auch nun wirklich zur Hilfe bereit zu sein, um dann zu schauen, welche Wege sich dann ergeben. So viel mal zu den einzelnen Punkten, die ich persönlich herausgegriffen habe. Sie, wenn Sie dann im Bericht blättern, können Sie durchaus dann von dort auch die anderen Punkte, soweit Sie interessiert sind, dann selber zur Sprache bringen. Aber ich wollte nicht, dass ich allein der Redner bin, sondern dass Sie auch noch Möglichkeit haben, auf Ihre Fragen einzugehen.